Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Körpersprache, Gestik, Mimik, damit beschäftigt sich Dirk Eilert und versucht vor allem, das alles korrekt und seriös zu interpretieren und zu entschlüsseln. Eilert liest zum Beispiel in den Gesichtern von Spitzenpolitikern und hat sich deshalb auch mit einem Herrn aus Amerika beschäftigt, der auch diesbezüglich Maßstäbe setzt.
Donald Trump sendet Signale, die sich allem Dominanzfeld bewegen. Viel Ärger, viel Verachtung, viel Ablehnung und extrem viele Rhythmusgesten. Also ja. Die Hand wie ein Taktstock bewegend im Takt der Worte, das sind die klassischen Signale bei Trump.
Ein relativ kleines emotionales Spektrum, das er so in seiner täglichen Art und Weise zu kommunizieren bei uns ablädt.
Definitiv. Also wenn ich das mit Obama vergleiche, hat Trump einen Millimeter Spielraum nonverbal und Obama hat die komplette Bandbreite genutzt, was auch sein Charisma ausgemacht hat.
Der hat alles. Also der konnte auf die Leute zugehen, konnte sie für sich einnehmen, begeistern und gleichzeitig aber auch Verachtung signalisieren, oder?
Ja, und das ist ein Geheimnis von Charisma, diese Ausdrucksflexibilität zu haben. Das macht übrigens nicht nur charismatischer, sondern auch gesünder. Und das hatte Obama hervorragend drauf. Der konnte Freude zeigen, Herzlichkeit zeigen. Der konnte Ärger zeigen, Verachtung zeigen. Der konnte genauso gut Zuneigung, Trauer zeigen. Der hat das komplette Spiel beherrscht.
Was lesen Sie im Gesicht von Wladimir Putin?
Putin hat natürlich den russischen Hintergrund, damit eine andere Kultur. Und in der russischen Kultur ist der Emotionsausdruck insgesamt eher reduzierter. Das heißt, es wird eher ein Pokerface aufgesetzt. Deswegen sehen wir bei Putin weniger Bandbreite an den Signalen, da sind auch viel mehr Dominanzsignale, das ist nicht negativ gemeint, viel mehr Dominanzsignale sichtbar, was natürlich auch einfach ja, kulturbedingt ist in dem Moment.
Kulturbedingt auch die Art der privaten Inszenierung mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd beispielsweise,
durch
Sibirien reiten.
Genau, da geht es darum, Stärke zu demonstrieren nach außen, Macht zu demonstrieren, Kraft zu demonstrieren. Na, und das hat natürlich auch dann wieder mit der Kultur zu tun.
Dann haben Sie mal ein Treffen analysiert, Kim, Nordkorea und der chinesische Staatspräsident.
Genau.
Was haben Sie da rausgefunden?
Also da ist auch wieder ganz wichtig, wenn man so ein Treffen analysiert, sich zu vergegenwärtigen, dass auch in der asiatischen Kultur die Emotionen nicht so frei ausgedrückt werden. Also da ist auch eher ein Pokerface, das gerne mal mit einem Lächeln versteckt wird, also die Emotionen, die dann auftauchen. Also von daher, wenn man die beiden gesehen hat und das wären europäische Politiker gewesen, die nebeneinander stehen, dann hätte man gedacht, die können sich überhaupt nicht mehr leiden.
Gab es da ein Dominanzverhalten zu beobachten, dass einer über dem anderen war?
Ja, das ist bei politischen Treffen standardmäßig der Fall. Gerade bei der Verabschiedung hat man das gesehen, dann so dieser Wettkampf, wer hat die Hand dann oben beim Handschlag?
Es gab ja auch das Treffen Kim und Trump. Wer war da der Dominante?
Ja, das war ganz spannend. In der Begrüßungsszene sehr viel Annäherungssignale zu sehen und in der Schlussszene nach der Verhandlung hat Trump wieder ganz, ganz viel Dominanzsignale gezeigt und Kim Jong-un ganz viel Stresssignale.
Dirk Eilert ist Experte für Körpersprache, Gestik und Mimik und er hat sich in seinem Buch Der Liebescode ausführlich mit der Frage beschäftigt, wie wir flirten und balzen und warum es da so oft zu Missverständnissen kommt.
Zumindest sagt eine Studie, dass Frauen nur 18% der Flirtsignale erkennen, Männer 36%, ist auch nicht gerade toll, auch sehr ernüchternd. Das heißt, wir sind denkbar schlecht darin, Flirtsignale zu interpretieren.
Erklärung?
Also wir sind halt mittlerweile trainiert auf Verbales zu achten und weniger auf das Nonverbale. Dabei sind wir nonverbale Wesen.
Aber senden wir Männer dann die falschen Signale aus oder sind die Frauen nicht klug genug, die Signale, die wir aussenden, richtig zu interpretieren?
Nein, ich glaube eher, dass wir senden die Signale aus, die sind sichtbar, ich sehe die ja auch. Das Problem ist nur, dass wir es uns abtrainiert haben, auf die Körpersprache zu achten. Wir sind inhaltsfokussiert.
Aber es gibt doch so ein paar Standardregeln, die ganz offenkundig immer oder fast immer funktionieren. Also Beispiel, viel Lächeln ist immer gut, oder?
Also in der Tat zeigt die Forschung eins deutlich, Blickkontakt plus Lächeln führt dazu, wenn das eine Frau zum Beispiel aussendet, dass der Mann zu einer viel höheren Wahrscheinlichkeit sie anspricht, als wenn der Blickkontakt und auch das Lächeln fehlt.
Sich interessieren, Fragen stellen, auch besser als pausenlos von sich selber erzählen?
Definitiv. Das wäre dann direkt im Gespräch Fragen stellen, sich für den anderen interessieren und es muss natürlich von innen kommen. Es soll nicht aufgesetzt sein, ne? Das ist das Wichtigste auch bei Körpersprache.
Ja.
Echte Körpersprache von innen, damit es authentisch ist. Und wenn ich mich wirklich für den anderen interessiere, stelle ich automatisch mehr Fragen.
Wobei es vermutlich dann auch nicht inquisitorisch werden darf.
Nein, um Gottes Willen.
Was ist noch wichtig?
Ich sag mal, das Wichtigste ist, die Biochemie beim Flirten zu verstehen. Dann sehe ich auch Flirtsignale super schnell und habe eine wahnsinnig hohe Trefferquote. Biochemie heißt, wenn wir wenn wir uns angezogen fühlen. Manchmal ist auch Liebe auf den ersten Blick, aber wenn wir uns angezogen fühlen von jemandem, wenn uns jemand gefällt, dann haben wir einerseits Glückshormone im Kopf und auf der anderen Seite haben wir aber auch Stresshormone im Körper. Das heißt, die eine Stimme sagt in uns, wow, wie attraktiv, die würde ich gerne ansprechen. Und die andere Stimme sagt, hoffentlich kriege ich keinen Korb, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Und das zeigt sich sehr, sehr deutlich in der Körpersprache.
Ja, und was macht man da?
Also jetzt geht es erstmal ums Erkennen. Ne? Das heißt, ich sehe beim anderen Freudesignale, die Augen lachen zum Beispiel. Das sind die Glückshormone. Und auf der anderen Seite brauche ich ungefähr im gleichen Verhältnis Stresssignale wie Lippenlecken, schnelle Blinzelrate, Beruhigungsgesten. Und wenn die ungefähr im Verhältnis von 1:1 kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der andere auch an mir interessiert ist.
So, und wenn es nicht so ist?
Dann muss ich zumindest gucken, dass ich irgendwie das Interesse kriege. Weil wenn ich ansonsten hingehe und die Frau oder den Mann anspreche, dann werde ich einen Korb kriegen.
Gibt es eigentlich sowas wie eine Trefferquote?
Ja, definitiv. Und? Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, was der beste Anmachspruch der Welt ist.
Der ist?
Der die höchste Trefferquote hat.
Okay.
Und der ist denkbar simpel. Hi, ich bin Dirk.
SWR1 Leute der Woche jetzt mit einem Mann, der fast 30 Jahre als Benediktinermönch im Kloster gelebt hat. Anselm Bilgri war 20 Jahre für die Finanzen der Abtei St. Bonifaz zuständig. Er war 10 Jahre Chef des Klosters Andex und er verließ den Orden im Streit 2004. Wie seine Eltern, die eine Gastwirtschaft hatten, reagiert haben, als klar war, der Sohn geht ins Kloster, das hat uns Anselm Bilgri in dieser Woche in Leute erzählt.
Ja, das war für meine Eltern auch sehr schwierig, das zu akzeptieren. Ich hätte ja da die Gastwirtschaft übernehmen sollen.
Ja.
Meine beiden Geschwister, Bruder und Schwester, die wollten damit nichts zu tun haben. Und als ich dann gesagt habe, ich war zuerst im Priesterseminar in München, da waren sie schon sehr enttäuscht, aber meine Mutter, naja, dann kann ich wenigstens einmal deine Haushälterin machen. Aber ich dann 2 Jahre später ins Kloster gehe, dann war es aus.
Kommen Sie aus einem frommen Elternhaus?
Nein.
Und woher kam dann diese Nähe zur Kirche und zu Gott?
Ich habe mich in der Jugend, in der kirchlichen Jugend engagiert. Ich war Ministrant und kam dann zu einem, also in meinen Verhältnissen, Augen damals sehr frommen und ja, nicht einmal konservativ, aber sehr frommen Pfarrer.
Ja, wie alt waren Sie, als die Entscheidung für Sie feststand, Mönch zu werden?
Also nach dem Abitur mit 19 bin ich ins Priesterseminar und dann 2 Jahre später mit 21 ins Kloster eingetreten.
Und dann 1980 die Priesterweihe und derjenige, der die Priesterweihe vollzogen hat, war der damalige Kardinal Ratzinger.
Ja, Münchner Erzbischof.
Erzbischof noch.
Ich war natürlich dann später immer sehr stolz. Da war ich aber schon aus dem Kloster ausgetreten, dass mich dann der spätere Papst geweiht hat. Haben mich die Leute immer gefragt, kennst du den Papst? Ich habe gesagt, ja, ein bisschen schon. Aber noch interessanter ist ja, dass er mich kennt.
Aha.
Weil wir sehr wenige waren, die er geweiht hat. Wie ich ihn da in Rom besucht habe, also noch zu seinen Kardinalszeiten, da hat er immer, kannte er mich auch. Das war schon sehr nett.
Welches Bild haben Sie von ihm?
Ein sehr menschliches, zugewandtes, aber ein bisschen scheu. Natürlich ein hoher Theologe, der hat jeden kleinen Satz, den konnte man sofort drucken. Der so pastorale Erfahrung, also so seelsorgliche Erfahrung, glaube ich, das ging ihm ab.
Ja.
Also er hatte so den Eindruck, dass er eher das Opfer der Verwaltung war, wie er in München.
Ja. Jetzt ist er ein Papst im Ruhestand. Ist das eine kluge Entscheidung von ihm gewesen, das so zu machen?
Also das war ja eine relativ kurze Papstzeit. Und ich glaube, die allerwichtigste Maßnahme, die er gemacht hat, auch reformorientiert, war sein Rücktritt. Dass das vielleicht normal wird, dass ein Papst auch zurücktritt. Aber so wie er es gemacht hat, fand ich nicht ganz so glücklich.
Okay.
Dass er sich selbst sozusagen seinen Ruhestand organisiert hat, da hätte er ein bisschen auf seine Nachfolger Rücksicht nehmen müssen.
Bei aller Liebe. Das ist der Titel eines Buchs, das in der letzten Woche rausgekommen ist und dessen Autor Anselm Billgri am Dienstag bei uns zu Gast war. Anselm Billgri, bis zu seinem Austritt aus dem Orden fast 30 Jahre Benediktinermönch, fordert in diesem Buch die Abschaffung des Zwangszölibats.
Es kann nicht funktionieren, weil der Mensch ein sexuelles Wesen ist. Es gibt vielleicht ein paar Menschen, Ausnahmemenschen, die asexuell sind. Aber ich glaube, der normale Mensch, außerdem, das ist ja unsere Konstitution.
Ja.
Wir sind, wenn der liebe Gott uns geschaffen hat, dann hat er uns als sexuelle Wesen geschaffen.
Ja, aber wie haben Sie es dann 30 Jahre ausgehalten?
Ja, das ist eben die Kunst, sozusagen, dieses Ideal nicht aufzugeben und trotzdem mit der Realität zu leben. Das ist immer... Ich glaube, das ist über Jahrhunderte hindurch das Problem gewesen. Man kämpft dann auch mit sich, wissen Sie, ein Leben lang. Mhm. Und oft genug unterliegt man dem Kampf.
Das heißt, Sie haben gekämpft und sind unterlegen, Mitbrüder haben gekämpft, sind auch unterlegen?
Das Problem ist nur, dass man also in dieser Atmosphäre von Kloster, aber auch nicht nur Kloster, sondern Priester untereinander, nicht über dieses Thema spricht.
Tabu?
Weil Sexualität sowieso etwas ist, was ausgeklammert wird oder nur als negativ, sündig gesehen wird. Deswegen spricht man da auch nicht drüber. Das ist vielleicht nur im Beichtstuhl dann ein Thema. Aber also so, dass man sagt, wie gehst du damit um, was magst du, wie bewältigst du dieses Thema, das kommt nicht vor.
Haben Sie es gebeichtet?
Ja, in der Zeit, wo ich zum Beichten ging, habe ich natürlich die erste Zeit Enthusiasmus, kirchlich-religiös, habe ich natürlich immer gebeichtet, wenn ich da ein Fehlverhalten festgestellt habe.
Haben Sie dann die Absolution gekriegt?
Ja.
Ja?
Also das gibt es selten, dass jemand die Absolution verweigert.
Aha. Bedeutet dann in der Konsequenz, es gibt feste Beziehungen, es gibt kurze Affären, es gibt Bordellbesuche, es gibt auch Abstecher in irgendwelche Darkrooms?
Sicher gibt es das. Was mir, gerade wo ich das Buch geschrieben habe und so in meiner Recherche aufgefallen ist, irgendwie wusste ich das alles in der Zeit, wo ich Mönch war.
Mhm.
Und habe es aber nie so richtig realisiert, dass das alles vorkommt und dass das bei vielen das normale Leben ist.
Sie haben das selber für sich nicht wahrgenommen. Das bedeutet dann auch, Sie haben fast 30 Jahre mit niemandem drüber gesprochen, also sich ausgetauscht?
Vielleicht einmal mit dem Abt, wenn der das Gefühl hatte, er muss dazu was Direktives sagen. Aber so untereinander haben wir nicht drüber geredet.
Kaum vorstellbar.
Ja, das ist...
Glauben Sie, das ist heute auch noch so?
In Klöstern, glaube ich, ist es genau noch so. Ich habe das einmal auch im Zuge dieser Missbrauchsaffäre in einem Zeitungsinterview auch gesagt, dass da nicht geredet wird drüber. Und daraufhin dann kam eine ähnliche Replik vom Abt von Ettal, der gesagt hat, ja, das stimmt, wir reden da nicht drüber. Und deshalb ist dieses Problem da.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Jetzt mit einer jungen Frau, die 2013 in die AfD eingetreten ist, die Vorsitzende geworden ist der Jungen Alternative in Sachsen und die Partei verlassen hat im vergangenen Jahr, weil ihr die AfD zu rechts und zu radikal geworden war. Über ihre Erfahrungen in der Partei hat Franziska Schreiber das Buch veröffentlicht mit dem Titel Inside AfD. Die Reaktionen der ehemaligen Parteifreunde sahen so aus.
Von Verräterin über Nestbeschmutzerin, das alles findet statt auf einem sehr unterirdischen Niveau.
Ist es auf diesem verbalen unterirdischen Niveau geblieben oder sind Sie auch massiv bedroht worden?
Also man hat mir Vergewaltigungen an den Hals gewünscht und Krebs gewünscht. Man schreibt mir auch hin und wieder, ich soll auf meinen Wegen gut aufpassen, dass mir nichts passiert. Also das geht schon in den Bereich der Drohung rein.
Haben Sie Angst?
Also ich versuche mich nicht darauf zu konzentrieren. Hin und wieder kommt der Gedanke mal hoch. Aber ich versuche da entspannt zu bleiben und optimistisch zu sein.
Abgesehen davon sind auch Freundschaften kaputt gegangen, weil ehemalige Parteifreundinnen oder Freunde
Ihre Entscheidung nicht nachvollziehen können?
Ja, natürlich. Also das ganze soziale Umfeld hat sich einmal sehr, sehr radikal doch auch gewandelt. Das war mir vorher klar. Das habe ich ganz bewusst auch getroffen, diese Entscheidung. Es hat aber auch damit zu tun, dass es eine Zeit gedauert hat, bis man zu so einem Schritt auch bereit ist.
Wie viel Unterstützung haben Sie bekommen auf diesem Weg, den Sie dann gegangen sind, beispielsweise von der Familie?
Also meine Familie hat es sehr, sehr stark unterstützt, hat auf diesen Austritt auch lange warten müssen. Und das war auch so ein bisschen mein Glück, ja, dass ich eine Familie hatte, die da nie aufgegeben hatte. Ich hatte auch Freunde, die nie aufgegeben haben, diesen Diskurs mit mir zu suchen und die mich da rausholen wollten.
Was hat Sie damals eigentlich 2013 so an dieser Partei fasziniert, dass Sie reingegangen sind?
Also zunächst mal war das diese Erfahrung bei den Talkshows, die ich gesehen hatte, war das so ein bisschen der Underdog-Effekt. Ja, also da kommt jetzt eine neue politische Kraft und der Bernd Lucke, der sah so sympathisch aus und so nett und der hat professoral und freundlich gesprochen. Und dann wurde der von allen anderen Talkshow-Teilnehmern wurde der sehr aggressiv angegangen.
Ja.
Und das hat mich dann so zu so einem Solidarisierungseffekt hat das bei mir geführt. Ich dachte, die guckst du dir mal an.
Wobei der Lucke dann relativ zügig weg war und Frau Petri kam.
Das stimmt, nur da war ich schon Mitglied geworden dann, weil ich auch vor Ort in Leipzig hatte ich sehr sympathische Kontakte, zum Beispiel auch der Uwe Wurlitzer, der im persönlichen Umgang ein netter, freundlicher Mensch ist. Und ich bin sofort eingespannt worden und schon war ich drinne in diesem Rat. Und wenn man einmal drinne ist, bewertet man es dann oft dann ganz anders.
Gab es einen Punkt, ein Ereignis, wo Sie dann gesagt haben, jetzt ziehe ich einen Schlussstrich, jetzt gehe ich raus aus dieser Partei?
Also es gab viele Schockmomente und ich habe dann immer für mich nach der roten Linie gesucht. Ne? Wann gehst du wirklich raus? Wann gehst du raus, egal was passiert? Und das habe ich dann für mich selber gesetzt, der Parteitag in Köln, wo der Zukunftsantrag nicht durchgegangen ist von Frauke Petry, wo sie ja feststellen wollte, dass wir keine rechtsradikale Partei sind, dass wir eine demokratische Partei bleiben. Und ich habe gesagt, wenn der Antrag nicht durchgeht, dann gehst du raus, egal was passiert. Und das habe ich dann auch gemacht.
Unsere Gesellschaft ist verlottert und verkommen. Frau Merkel ist eine Volksverräterin. Journalisten bekommen ihre Anweisungen aus dem Kanzleramt und der Islam wird demnächst Deutschland übernehmen. Das ist zusammengefasst und zugegebenermaßen überspitzt die Ideologie der AfD. Die frühere AfD-Politikerin Franziska Schreiber schildert das Innenleben dieser Partei in ihrem Buch Inside AfD und porträtiert dort unter anderem Alexander Gauland.
Ich habe ihn ein paar Mal erlebt, auch im persönlichen Gespräch, und er ist ein sehr durchdachter Mensch. Er hat die Fähigkeit, so zu sprechen, dass er genau die roten Linien einhalten kann und auch sympathisch wirkt. Also der wirkt auf seinen Zuhörer immer so, als würde er das alles schon nicht so böse meinen. Man gibt ihm sehr viel Vertrauensvorschuss, glaube ich. Das ist seine geheime Superkraft, wo man sehr aufpassen muss. Das macht ihn sehr gefährlich.
Björn Höcke?
Björn Höcke ist ein sehr unsicherer, ein sehr fahriger Mensch. Der kann den Blick nicht halten im persönlichen Gespräch. Die Hände sind in Bewegung. Er ist jemand, der spontan nicht gut agieren kann. Deswegen ist auch bei all seinen Vorträgen und Reden sind danach keine Fragen erlaubt. Also er kann nicht persönlich sich gut auf jemanden einstellen und spontan reagieren.
Hat aber innerhalb der AfD eine enorme Sogwirkung, oder?
Ja, also man muss wirklich sagen, der ist zu einer guruartigen Figur geworden innerhalb der Neuen Rechten. Dem sein Gesicht kann man auf Beuteln und Tassen kaufen. Da steht dann, geht aufrecht, und da ist ein martialisches Gesicht von ihm abgebildet. Ah. Und das ist also wirklich schon so eine Art Anbetung, die da stattfindet.
Jörg Meuthen, früher Fraktionschef der AfD im Landtag in Baden-Württemberg, der Mann, der den Begriff geprägt hat, rot-grün versifftes 68er-Deutschland.
Ja, bei Jörg Meuthen habe ich immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, der stolpert dem Geschehen so ein kleines bisschen hinterher. Er hat jetzt mittlerweile eine gute Position gefunden im Bundesvorstand. Er hat mittlerweile auch verstanden, welchen Ton das Parteivolk hören möchte. Und er ist jetzt ein bisschen professioneller geworden. Aber am Anfang kam mir das sehr vor, dass er wirklich sich noch nach dem Ton erkundigen muss, der gerade in der AfD herrscht. Und mittlerweile hat er ihn offensichtlich jetzt getroffen.
Dann eine Frau, bei der ich mich persönlich immer gefragt habe, warum die in die AfD gegangen ist, hat im Ausland gelebt, ist lesbisch, lebt mit einer dunkelhäutigen Frau zusammen, Alice Weidel.
Bei Alice Weidel muss man sagen, dass sie eigentlich auch eine der Scharfen ist, also ein ganz scharfer Hund, was die Einwanderungspolitik angeht. Da hat sie ihre Kernsorge sozusagen, ja, die sich aber ganz stark übersteigert hat, die ins Verschwörungstheoretische reingeht. Wenn wir uns an die Mail erinnern, von der sie ja zwischendurch dann zugegeben hat, dass sie von ihr ist, wo sie die Regierenden Deutschlands als Marionetten der Siegermächte betrachtet. Also da muss man sich wirklich fragen, was da passiert ist bei Goldman Sachs, wo sie ja früher gearbeitet hat, dass sie jetzt solchen Verschwörungstheorien anhängt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Sophie Hunger kommt aus der Schweiz. Sie ist die Tochter eines Diplomaten und sie hat eine bemerkenswerte Karriere gemacht als Musikerin und als Sängerin. In der letzten Woche ist ihre neue, sehr elektronische CD Molecules rausgekommen. Deshalb war sie bei uns und wir haben gesprochen auch unter anderem über die große Kollegin Amy Winehouse.
An ihr sieht man gut, also für alle die, die denken, dass die Musikindustrie irgendwie so ein Verein ist mit hehren, liebevollen Werten. Es ist eine absolute Kapitalistenhölle und war es schon immer, wird es immer sein. Und gerade am Beispiel von Amy Winehouse sieht man das so, es wird das so sichtbar.
Wie sind Sie denn mit dieser Kapitalistenhölle umgegangen in Ihrem Leben und in Ihrer Karriere?
Also erstens mal habe ich sicher eine andere Kindheit gehabt. Also ich denke, Amy ist schon mit einem großen Suchtproblem überhaupt erst in diese Karriere gekommen. Mhm. Und das dann da aufzuholen, ist sicher schwer. Und ich würde positiv formuliert, ich habe ein Netz um mich herum, also meine Agenten, meine Mitmusiker. Also wir versuchen einander auch zu schützen. Und also wir haben einen sozialen Druck, funktioniert bei uns eigentlich. Mhm. Also wenn wir merken, dass jemand fällt, was schon auch viel passiert, dann ja, gibt es eine Reaktion. Es genau. Passiert nicht einfach so und man schaut zu.
Also man schützt sich auch gegenseitig.
Ja, natürlich. Das ist, alles andere wäre ja gnadenlos. Ja.
Wenn man im Internet recherchiert, kriegt man als Ergebnis zum Beispiel englisches Schultheater, lange her, und Sie haben gespielt den lieben Gott.
Ja.
Erinnern Sie sich?
Besonders den lieben Gott. Ja, ich erinnere mich daran. Das war natürlich... ja, das war beeindruckend. Ich weiß nicht, ob das irgendwas los ausgelöst hat. Vielleicht, wenn ich da Maria Magdalena hätte spielen müssen, wäre was anderes aus mir geworden.
Okay. Zweite Eingabe, da ploppt dann plötzlich ein Videoclip aus Paris auf, in dem eine gewisse Sophie Hunger sagenhaft mit einem Fußball umgehen kann.
Ja, Fußball liebe ich sehr. Also mein Bruder habe ich immer gespielt und
auch in dem Verein?
Nee, ich habe nicht im Verein gespielt, aber auf der Straße.
Mhm.
Aber ich habe Basketball gespielt jahrelang in Bonn. Und da habe ich vereinsmäßig Sport gemacht.
Okay. Und Fußball, haben Sie ein Interesse an dem, was sozusagen im Profifußball passiert oder nicht so?
Doch, ich habe das eine Zeit lang extrem verfolgt, aber.
Jetzt nicht mehr?
Es wird immer schwieriger, sich zu identifizieren.
Okay. Kein Verein in der Schweiz, keine Schweizer Nationalmannschaft.
Wenn natürlich FC Zürich.
Mhm.
In der Bundesliga gefällt mir Mönchengladbach und Borussia Dortmund jetzt speziell auch, weil Lucien Favre da trainiert. Das ist mein Lieblingstrainer. Und ja.
Guter Typ.
Ja, ist ein guter Typ, ja.
SWR 1, Leute der Woche zum Schluss mit dem Kölner Fotografen Bernd Pröschold, der fast bis ans Ende der Welt reisen muss, um gute Bilder machen zu können. Denn Pröschold fotografiert den Sternenhimmel. Er macht Aufnahmen von Sonnen und von Monden und von Galaxien, die zum Teil viele tausend Lichtjahre entfernt sind.
Norwegen und Schweden sind beides sehr schöne Länder für die astronomische Landschaftsfotografie. Ich persönlich bin noch ein bisschen lieber in Norwegen unterwegs, weil das ist gebirgiger. Und da kommt man auf den Bergen über die Baumgrenze und der Blick schweift kilometerweit über die Landschaft.
Sind Sie da ganz im Norden von Norwegen oder eher in der Mitte?
Ich bin tatsächlich eher in der Mitte von Norwegen unterwegs. Da kann man sich so ein bisschen aussuchen. Da hat man im Norden dann in klaren Nächten das Polarlicht und Richtung Süden den fantastischen Sternenhimmel mit der Milchstraße. Während wenn man jetzt ganz im Norden ist, in einer durchschnittlichen Nacht in Nordskandinavien mit klarem Himmel, hat man eigentlich immer Polarlichter. Das ist natürlich fantastisch zu beobachten für das Auge. Aber für den Fotografen, der ein Bild komponieren möchte, eigentlich schon fast ein bisschen too much.
Was sehen Sie auf diesem Berg in der Mitte Norwegens, was Sie dann beispielsweise in Stuttgart oder in Köln nicht sehen würden?
Ich sehe ein Firmament mit mehreren tausend nadelfeinen Lichtpunkten, also mit einem Teil unserer Milchstraße. Und das ist ein absolut fantastischer Anblick und den kann man in Deutschland nur noch an wenigen Orten genießen.
Können Sie das dann auch gleich naturwissenschaftlich übersetzen? Also welche Fixpunkte es da oben am Himmel gibt, wie weit die weg sind, in welcher Beziehung die zueinander stehen?
Ja, also die Sterne, die wir so mit bloßem Auge beobachten können, die sind so zwischen 4 Lichtjahren, das wäre Alpha Centauri, der erdnächste sonnenähnliche Stern, und mehreren tausend Lichtjahren weg. Zum Beispiel Deneb, der Hauptstern des Schwans, den man auch zurzeit sehr schön abends hoch am Himmel stehen sehen kann, der ist 1600 Lichtjahre weg. Und das bedeutet, wenn man den sieht, sieht man ihn so, wie er vor 1600 Jahren aussah.
Das ist ja eine Reise in die Vergangenheit, ne?
Genau, also der Sternenhimmel ist tatsächlich, ohne viel Metaphorik bemühen zu müssen, eine Zeitmaschine.
Also Polarstern, der ist, glaube ich, gute 400 Lichtjahre entfernt. Das heißt, wir sehen das Licht, das ausgesandt wurde, als Galileo Galilei noch gelebt hat.
Genau so ist es.
Und das geht ja noch viel weiter zurück.
Richtig, also man sieht bei uns zurzeit auch am Sternenhimmel den Andromeda-Nebel. Das ist ein ganz schwacher Lichtfleck, der jetzt gegen Mitternacht relativ hoch am Himmel steht. Und das ist eine andere Galaxie. Und da gucken wir 2 Millionen Jahre zurück in der Zeit. Also in eine Zeit, als es den modernen Menschen überhaupt noch nicht auf unserer Erde gab.
Das ist die nächstgelegene Galaxie? Also die Galaxie heißt, glaube ich, auch Milchstraße.
Ganz genau. Es ist jetzt so eine Definitionssache. Also die Milchstraße wird begleitet von 2 kleinen Begleitgalaxien in Magellanschen Wolken. Wenn man die mitzählt, sind das die nächstgelegenen Galaxien in so ungefähr 150 bis 200.000 Lichtjahren Entfernung. Aber die nächste richtig große Galaxie ist der Andromeda-Nebel in 2 Millionen Lichtjahren Entfernung. Und den kann man mit bloßem Auge sehen. Das ist im Prinzip das entfernteste Objekt. Dann gibt es noch die Dreiecksgalaxie, da muss aber schon wirklich extrem dunkler Himmel sein. Der ist 3 Millionen Lichtjahre weg.
Eins gehört. SWR 1.